Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my Body Buddy. Hi Buddies und willkommen in der ersten Folge der zweiten Staffel. Ich bin super, super happy, wieder zurück am Mikrofon zu sein und kann es kaum erwarten, in den nächsten Wochen wieder spannende Gespräche zu führen und euch dabei mitzunehmen. Ich will noch nicht zu viel spoilern, aber, oh mein Gott, es werden ganz tolle Themen auf uns zukommen, ganz tolle GästInnen vor allem. Und ja, damit starten wir heute direkt, weil ich kann es noch gar nicht glauben. Mein Blick kreuzt sich jetzt schon auch mit dem Blick meines Gesprächspartners, Markus Rehm. Markus ist Weitspringer und knackt immer wieder Weltrekorde. Aktuell hält er den Rekord von 8,72 Meter. Das ist wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Aber stellt euch mal vor, ihr legt euch auf den Boden mit vier eurer FreundInnen, so Kopf an Fuß, an Kopf, an Fuß, an Kopf, ne? Und da springt er halt einfach mal rüber. Es ist irre. Also das zu sehen, krass. Letztes Jahr bei den Paralympics hat er zum vierten Mal Gold gewonnen und wird auch gerne der König der Lüfte genannt. Markus schreibt Sportgeschichte und ich frage mich, wie kann es eigentlich sein, dass ein Mensch immer wieder seine körperlichen Grenzen so krass sprengt? Welches Mindset steht dahinter? Was macht aus einem Sportler einen Spitzensportler? Darüber und klar auch über sein Blade, denn schließlich nennt er sich auch den Blade Jumper, sprechen wir heute. Und weil diese Folge ganz schön aktiv wird, freue ich mich, dass sie von Tetesept unterstützt wird. Tetesept kennt ihr bestimmt aus eurer Lieblingsdrogerie, denn da habe ich die Marke damals auch entdeckt, als ich noch Blondiermittel, Vanilla Bloom Deo und diesen Duft Mini Blue, ich weiß nicht, ob ihr ihn auch noch kennt, der war in so einem kleinen blauen Flakon, gekauft habe. Das alles ist in den letzten 17 Jahren zwar aus meinen Schränken verschwunden, aber Tetesept ist geblieben. Nicht nur die Wohlfühlbäder und die Nasendusche, die by the way so ein Lifechanger bei Erkältung ist, sondern seit neuestem vor allem das Magnesium 600 Triple Action. Die Tabletten enthalten extra hochdosiertes Magnesium, welches zu einer normalen Funktion der Muskeln, des Energiestoffwechsels des Nervensystems beitragen kann. Besonders ist die Depotformulierung, durch die das Magnesium über mehrere Stunden hinweg an den Körper abgegeben wird. Es ist also perfekt für eine Yoga- und Pilates-Princess wie mich, aber auch für all diejenigen unter euch, die im Alltag und beim Sport Höchstleistung abrufen und eine Unterstützung für Muskulatur und Energiestoffwechsel benötigen. Ich verlinke euch das Magnesium 600 Triple Action in den Shownotes und sage danke Tetesept, dass ich diese Folge so voll Power durchziehen und direkt mal in meine Buddy Notes starten kann. Wer mich von Instagram kennt, weiß, dass ich meine Gedanken in meinen iPhone Notes festhalte. Als Gedicht, einfachen Satz, Kurzgeschichte oder easy Emoji-Kombi. Und deswegen starten wir jetzt genau so. Mit meinen Body Notes.
Ich bin beim Yoga. 90 Minuten Power Vinyasa. Wir sind mitten im Flow. Meine Lehrerin Thomas leitet eine Bewegung nach der anderen an. Mein Kopf ist ausgeschaltet. Ich bin einfach in der Bewegung, denke gar nicht darüber nach, was Thomas da eigentlich gerade sagt, sondern mach's einfach. Mein rechtes Bein ist über mein linkes gewickelt. Ich balanciere auf einem Fuß, gehe dabei tief in die Hocke, verkreuze meine Arme vor meinen Schienenbeinen, stehe absolut ruhig. Und dann, plötzlich, denke ich so, hä, wie geht das denn? Letzte Woche stand ich doch überhaupt nicht so sicher. Und kippe um. Mit einem Mal hinterfragt mein Kopf, was mein Körper da eigentlich ganz selbstverständlich ausgeführt hat und verweist ihn in seine Schranken. Ich versuche, wieder in die Pose reinzukommen. Doch es klappt nicht. Mein Kopf ist meinem Körper im Weg. Er zerdenkt, statt zu vertrauen. Zu Hause möchte ich verstehen, was da beim Yoga passiert ist und frage meinen liebsten Freund ChatGPT. Ich lese vom expliziten und impliziten Gedächtnis. Mit unserem expliziten Gedächtnis greifen wir bewusst auf Erinnerungen wie Zahlen und Fakten zurück. Beim impliziten Gedächtnis geht es um Fähigkeiten, die wir ganz automatisch abrufen können. ohne bewusst darüber nachzudenken. Dazu gehören zum Beispiel Bewegungsabläufe. Je öfter du eine Bewegung übst, umso mehr entwickelt dein Körper ein Gefühl dafür, wie sich der Bewegungsfluss anfühlt und speichert ihn automatisiert ab. Jede Bewegung, die du machst, wird in deinem Gehirn und in den Muskeln abgespeichert. Es entsteht das sogenannte Körpergedächtnis. Und auf das werde ich in Zukunft sicherlich wieder vertrauen. Und jetzt? Ich habe ihn schon angekündigt. Hi, Markus. Wir haben uns gerade kurz unterhalten. Du hast trainiert. Das Training, du warst nicht ganz happy. Genau. Aber wie geht es dir jetzt?
Ja, hi Tabea. Erstmal schön, dass du da bist. Schön, dass du mich hier in Leverkusen besuchst. Du kamst gerade zum verfrühten Ende des Trainings dazu. Heute lief es nicht so richtig gut. Wir sind vor 3 Tagen aus dem Trainingslager zurückgekommen. Und erfahrungsgemäß ist die erste Woche immer ziemlich zäh. Irgendwie tut alles noch ein bisschen weh von den harten Einheiten. Und deswegen lief es heute nicht ganz so gut. Aber naja, wir hatten vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Auch das gehört irgendwie zum Leistungssport dazu. Und das ist, wenn man ehrlich ist, die Wahrheit hinter dem Leistungssport. Also die Rekorde, das sieht man meistens immer oder feiert die auch ganz gerne. Aber die richtige Arbeit findet hier in der Halle statt.
Und wir gehen auch gleich nochmal auf das Training auf jeden Fall ein. Davor habe ich immer für jeden Gast 2 Fragen dabei. Die stelle ich allen. Und du kriegst jetzt auch einmal die Frage Nummer 1. Welchen Körperteil schätzt du am meisten an dir?
Wenn ich ganz spontan antworten müsste, wäre es vermutlich, ja, der Kopf ist wichtig, aber ich würde sagen, mein rechtes Bein, wo ich auch meine Prothese trage, also ist nur das halbe, sage ich mal so. Und das Knie, würde ich sagen. Das Knie ist für mich, für meinen Sport eigentlich so der Schlüsselpunkt, auf das ich immer sehr gut achten muss, was aber auch sehr viel Arbeit leisten darf. Und ja, ich würde sagen, das rechte Knie.
Und wenn du jetzt für dich und deinen Körper ein Date planen solltest, damit ihr euch so richtig wohl miteinander fühlt, was würdet ihr unternehmen?
Ich bin Typ, ich brauche Ruhe. Also ich brauche wirklich mal Momente für mich. Und so ganz spontan kommt mir da ein besonderer Ort bei mir in der Heimat in den Sinn. Und ich habe schon als Kind eigentlich geliebt, da auf dem Berg zu sitzen und auf unser kleines Dorf zu schauen. Und ich glaube, das ist das, wo ich am meisten runterfahre. Also Zeit mit mir selber und Ruhe. Und ab und zu brauche ich das. Das kommt leider zu selten vor, aber ja, ich glaube, das wäre so ein Date mit mir selber. Ruhe, frische Luft und eine tolle Aussicht.
Das klingt richtig, richtig schön. Und jetzt, ich habe es schon mehrere Male angeteasert, genau, ich habe gerade schon dich beim Training abgeholt. Du hast heute Morgen schon trainiert, warst nicht ganz so happy. Aber wir haben danach auch schon kurz gesagt, so Mindset ist ja beim Sport auch alles klar. Auch die physische Fitness ist ganz klar ein Thema, aber irgendwie auch das Mindset. Und ich frage mich, ist eine sehr komplexe Frage, ich breche sie gleich runter. Wie bist du überhaupt an den Punkt gekommen, an dem du heute bist? Im Sinne von, wie konntest du so dein Mindset aufbauen? Wie gesagt, super komplex. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückgehen, vielleicht deinen ersten Moment, in dem du gemerkt hast, boah krass, wenn ich mir was vornehme, die und die Leistung, die Weite, die ich weiß nicht was, dann schaffe ich das auch. Gab es so einen Moment?
Ich glaube, es gab nicht den einen Moment, aber ich war schon immer sehr, sehr sportlich und ehrgeizig. Also auch als Kind schon. Ich habe als Kind schon Leichtathletik betrieben, habe angefangen, ich glaube, in der ersten Klasse. Und konnte dann immer schnell laufen und auch weit springen. Und dann hatte ich ja mit 14 meinen Unfall, bei dem ich meinen rechten Unterschenkel verloren habe. Und das war erstmal so ein harter Schlag, so ein harter Schock, weil ich dann gemerkt habe, meine Identität ist eigentlich der Sportler zu sein. Ich war in der Schule schon immer der am schnellsten laufen konnte, am weitesten springen konnte und musste all die Übungen im Sportunterricht immer vormachen. Und auf einmal ist man der Grundvoraussetzung beraubt, dieser Sportler zu sein, und zwar einen gesunden Körper zu haben. Und ja, gesund ist er, aber nicht mehr vollständig. Und das zu ersetzen war natürlich am Anfang sehr, sehr schwierig. Und das war sicherlich auch so eine kleine, körperliche, aber auch mentale Krise, weil du einfach nicht mehr weißt, wer bist du denn jetzt eigentlich? Und da ging es dann für mich los. Also das erste Mal wieder Sport zu machen, das erste Mal auch wieder aufs Wakeboard zu steigen, also den Sport zu machen, bei dem ich mein Bein verloren habe, das war, glaube ich, schon so ein Schlüsselmoment, zu sagen, hey, I'm back. So, ich bin zurück, ich bin wieder auf dem Wakeboard und jetzt fahre ich besser als je zuvor. Und das war, glaube ich, so für mich der erste Schlüsselmoment, bevor es dann später wieder zur Leichtathletik gegangen ist.
Ich habe auch zu Hause ganz viel nochmal so über Mindset und Co. gelesen und ich glaube auch, oder ich habe auch gelesen, dass so ein Rückschlag oder einfach so ein Moment, in dem man erstmal vermeintlichen Rückschlag denkt, huch, wie jetzt weiter oder wie soll es jetzt weitergehen, dass man dadurch vor allem auch wächst. Und jetzt meintest du ja auch gerade schon draußen in der Halle, heute, es lief auch nicht, es war ja irgendwie heute auch so, ich sag mal, ein Rückschlag, nachdem du jetzt im Trainingslager die ganze Zeit warst, so geil. Würdest du auch sagen, ja, es braucht Rückschläge und manchmal auch so ein bisschen ja, Fehler, Scheiß-Trainings, um zu sagen, hey, daraus lerne ich aber?
Ja, super wichtig. Also ich glaube, es wäre vermessen zu glauben, dass es im Leben immer so einfach läuft. Das gehört dazu. Ich finde es auch super wichtig. Nur dadurch lerne ich, nur dadurch wachse ich natürlich auch und kann, wenn es dann wirklich drauf ankommt, bei einem Wettkampf vielleicht zum Beispiel, auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist super, super wichtig. Also auch da seine Emotionen im Griff zu haben. Emotionen ist für mich eh was unfassbar Kraftvolles, was ich super gerne auch nutze. Wenn Menschen sagen, da wird jemand emotional, dann ist es ja oft eher so ein bisschen negativ behaftet. Ich finde es total spannend, was unsere Emotionen mit uns machen können, auch gerade, wie ich sie im Wettkampf nutzen kann. Aber auch ja, im Wettkampf und auch im Training, auch so die eigenen Impulse, ne, was man, die erste Reaktion, die der Körper ganz automatisch macht, dass man die ja irgendwann im Griff bekommt, so ein bisschen. Dass man zumindest merkt, was passiert mit mir gerade, was ist mein erster Impuls und wie kann ich diesen Impuls vielleicht besser kontrollieren und ihn in die richtige Richtung bringen. Das ist, glaube ich, so eine wichtige Sache, die ich im Leistungssport echt lernen durfte.
Und wenn du gerade von Emotionen sprichst, welche Emotionen nutzt du bei einem Wettkampf für den Sport, für deinen Körper?
Auch das ist super individuell. Also man denkt ja, das ist ein Typ, der muss aggressiv sein, das ist ein Typ, der muss Spaß haben. Es ist unterschiedlich. Also manchmal brauche ich eine gewisse Aggressivität, um weit zu springen. Manchmal brauche ich die Lockerheit, da würde ich mit der Aggressivität gar nicht weit kommen. Da muss ich locker sein, da muss ich Spaß haben. Und das ist eigentlich so für mich die wichtigste Emotion, also wirklich Spaß zu haben an dem, was ich tue. Vielleicht auch noch einen guten Grund haben, warum ich das gerade tue, weil ich vielleicht weiß, dass mir da gerade jemand zuschaut, weil ich vielleicht weiß, dass ich damit vielleicht auch jemand anderes, der ganz am Anfang steht von seiner Reise, der vielleicht auch irgendwie das Bein verloren hat, dass ich dem da vielleicht eine Perspektive gebe. Das ist irgendwie schön zu wissen oder sich vielleicht auch schön vorzustellen. Und so versucht man, ja, in dem passenden Moment einfach die richtigen Emotionen abzurufen. Und ich mache das tatsächlich ganz gerne mit Musik. Und ja, jeder hat so seine eigenen Songs. Aber bei mir gibt's vorm Wettkampf gibt's genau 3 Songs, die ich mir immer vor ganz wichtigen Wettkämpfen anhöre. Die kennt auch noch keiner, das sind meine Songs. Und die meisten werden total überrascht, wie ruhig und gelassen die Songs sind. Aber die bringen mich einfach in eine ganz besondere, dankbare, zufriedene, glückliche, kraftvolle Emotion. Und das nutze ich dann bei den ganz wichtigen Wettkämpfen, wie zum Beispiel in Paris die Paralympischen Spiele. Ja, damit arbeite ich sehr, sehr gerne und ich glaube, das ist unfassbar kraftvoll.
Krass, du strahlst es auch gerade voll aus, wenn du von den Songs sprichst, dass dir das einfach ganz viel Ruhe dann auch schenkt. Ich hätte jetzt gedacht, es sind wirklich so eine Workout-Playlist, die irgendwie richtig Power reinholt. Aber das heißt, was du auch vorhin schon beschrieben hast, das Date mit dir selbst, diese Ruhe, diese Idylle schaffen, das Reinhören nochmal in dich oder irgendwie ja ruhig werden, das ist so für dich das A und O anscheinend.
Absolut. Also das ist wirklich das allerletzte, was ich vor dem Wettkampf dann mache. Ich mache mich dann warm und dann geht es für uns dann quasi zum Wettkampf und im letzten Moment, bevor ich dann dahin muss quasi, es gibt so ein Callroom, das ist eine ganz spezielle Zeit, wo du dann da sein musst und dann nehme ich mir echt die letzten 10 Minuten nur für mich, gehe irgendwo, verstecke mich so ein bisschen, suche mir die Ruhe, Handtuch über den Kopf und dann, ja, dann sind das echt teilweise auch krasse Emotionen und die Songs, die halte ich mir auch speziell. Also ich würde mir die niemals anhören in meiner Freizeit. Und ich würde mir die auch nicht bei irgendeinem kleinen Wettkampf anhören, sondern die kommen nur maximal 2-mal im Jahr kommen die raus, bei den ganz wichtigen Wettkämpfen. Und so halte ich mir die einfach ganz besonders und speziell für die Höhepunkte. Und ja, ich finde das wirklich schön und spannend, was die mit mir auch tun. Also, und das habe ich irgendwann für mich herausgefunden. Das ist quasi eine Ankertechnik, ne? Also man kennt es ja vielleicht aus dem NLP. Und ich versuche mich dann einfach in eine ganz besondere Emotion wieder zurückzubringen. Und da helfen mir einfach die Songs.
Und was ist, wenn die mal so im Radio laufen?
Dann schalte ich weg,
Dann schaltest du
tatsächlich.
so, ja,
Also
ne?
kein Witz. Also dann schalte ich wirklich weg. Ich würde auch das Programm wechseln. Also ich versuche, die absolut nicht zu hören, weil ich merke sofort, wenn der losgeht, kriege ich teilweise einfach Gänsehaut, weil das dann, ich weiß, okay, jetzt geht's los. Und das ist für mich wirklich ganz besonders. Also das kann ich nur jedem mal empfehlen, das mal auszuprobieren. Und ich glaube, wir alle kennen diese Lieder, die vielleicht mal im Radio laufen, wo wir direkt so am Nicken sind, am Mitgehen sind, wo man vielleicht Erinnerungen im Kopf hat. Und wenn man da einen Song hat, der wirklich extrem positiv aufgeladen ist, dann kann man den wirklich ganz aktiv für sich nutzen. Und ich finde das super schön. Also nicht irgendwie so eine läppsche Playlist, die man halt, ne, zum Workout hört. Die habe ich auch. Die ist auch super. Aber das sind wirklich Songs, die ich ganz gezielt nochmal nutze für mich.
Du meintest gerade auch schon, im besten Fall hat man noch ein Warum hinter seiner Leistung, hinter seinen Erfolgen. Was ist bei dir? Warum springst du? Warum tust du das?
Ja, es ist, ich glaube, am Anfang war das große Warum. Ich war schon immer so ein kleiner Wettkämpfer und ich wollte irgendwann ganz oben stehen. Ich wollte eigentlich der beste Weitspringer sein. Und für mich war es auch nie das Ziel, der beste paralympische Weitspringer zu sein, sondern nee, ich wollte der beste Weitspringer sein. Egal, paralympisch, olympisch, ich will der Beste sein. Und das war immer so mein Ansporn. Und so hat sich auch die Leistung einfach über die Jahre entwickelt. Mittlerweile, klar, der Beste zu sein ist immer noch schön, macht immer noch Spaß. Gar keine Frage, aber ich glaube, das wirkliche Warum hat sich so ein bisschen verändert. Also weg von einer Medaille, weg von irgendwelchen Rekorden, sondern ein bisschen mehr dahin, um einfach zu wissen, ja, man gibt anderen Leuten vielleicht eine Perspektive. Und damit meine ich gar nicht, dass andere Leute das so machen müssen wie ich. Aber man zeigt einfach, es gibt einen Weg. Und es ist vielleicht nicht dein Weg, aber es gibt einen Weg. Und das, was da passiert ist, also vielleicht auch der Verlust von dem Körperteil, ist natürlich erstmal ein harter Einschnitt, aber kann auch der Start von was ganz Besonderem sein. Und bei mir war das so. Bei mir war das der Start von meiner sportlichen Profikarriere. Für mich war das der Start eines tollen Berufes. Ich bin ja selber also Orthopädietechniker, also ich baue auch Beinprothesen. Ich darf mittlerweile nicht nur Prothesen bauen, ich bin auch in der Entwicklung mit dabei. Und das sind so tolle Sachen, die einfach so schön sind. Und es klingt sehr hart und vielleicht für manche makaber, wenn ich den Tag meines Unfalls ungeschehen machen könnte, wie auch immer. Ich würde es heute nicht mehr tun. Und das kann ich aus voller Überzeugung sagen, weil aus diesem Tag, der wirklich wahrscheinlich einer der schlimmsten war damals, ist so was Schönes entstanden. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass es jetzt besser wäre, wenn das nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist.
Das ist total schön zu hören. Und jetzt hast du auch gerade schon gesagt, du baust selber auch Prothesen. Das Blade, was du vorhin anhattest beim Springen. Ich habe ein paar Interviews von dir gesehen, gelesen und fand so ein paar Sachen, da hatte ich Fragezeichen. Deswegen finde ich es gerade sehr schön, dass wir uns gegenüber sitzen und du mir wahrscheinlich alles beantworten kannst. Erst einmal habe ich gelesen, dass dieses Blade aus Carbon ist. Warum Carbon?
Ja, Carbon hat die tolle Eigenschaft, es ist ein sehr festes und steifes Material, was aber auch, und das ist viel wichtiger, Energie speichern kann. Das heißt, ich kann Energie in die Prothese geben und ich bekomme die Energie wieder zurück. Und das ist eigentlich genau das, was wir nutzen, um unsere Muskeln zu ersetzen. Normalerweise beschleunigt dich dein Bein, die Muskulatur in deinem Bein, ne, generiert Energie und beschleunigt dich dadurch. Der Teil fehlt mir aber. Ich habe keinen Unterschenkel mehr. Das heißt, ich brauche irgendwas anderes, was mir hilft, meinen Körper zu beschleunigen. Und da nutze ich einfach das Material Carbon. Das ist so eine Carbon Blade, so ein C-förmiger Bogen. Und wenn ich da Energie reinstecke, bekomme ich die wieder zurück. Und so ersetze ich quasi meine Muskulatur. Also das ist nicht irgendein Motor, der mich da beschleunigt, sondern nur das, was ich reinstecke, bekomme ich auch wieder zurück. Und deswegen ist es Carbon. Und die schöne Eigenschaft ist auch noch, dass es relativ leicht ist vom Material. also eine hohe Energierückgabe und trotzdem leicht und deswegen nutzen wir Carbon.
Okay. Und dann habe ich bei den Paralympics, ich meine, du hast Gold gewonnen, aber danach gesagt, so richtig zufrieden mit deiner Leistung warst du nicht unbedingt. Und ich habe das Zitat gelesen, du bist nicht in den Rhythmus deiner Prothese reingekommen. Ist das jetzt das, was du gerade beschrieben hast, dass dieses Energie rein, raus oder wie ist das Zusammenspiel? Was meintest du mit diesem, ich habe den Rhythmus oder ich bin nicht in den Rhythmus reingekommen? Irgendwie so habe ich das noch in Erinnerung.
Ja, richtig. Also es ist so ganz schwer zu beschreiben, aber die Prothese hat natürlich ihren eigenen Rhythmus. Das ist ein mechanisches Bauteil. Und ich kann diesem Bauteil nichts aufzwingen. Ich muss mich auch ein bisschen anpassen. Das ist anders wie mit deinem Bein. Du kannst selber entscheiden, wie du das steuerst, wie du beschleunigst, wie du es kontrollierst. Das macht die Prothese nicht. Du bist dafür verantwortlich, dich auch ein bisschen an die Prothese anzupassen. Natürlich baust du die, dass die zu dir passt. Aber je nach Tagesform, je nach Leistungsform, die du gerade hast, musst du dich auch ein bisschen anpassen an die Prothese. Und das ist mir an dem Tag einfach nicht gelungen. Das ist mir ehrlicherweise die ganze letzte Saison sehr schwer gelungen. Das habe ich das Jahr davor ein bisschen besser gemacht. Da bin ich auch Rekord gesprungen. Und auf diesem Weg bewegen wir uns jetzt auch gerade dieses Jahr. Also nochmal viel mehr auf das Rhythmusgefühl, also mit der Prothese im Einklang zu sein. Das klingt so banal, das klingt so einfach, aber das ist viel, viel wichtiger als super stark oder super schnell zu werden. Alles wichtig, aber wenn du keinen Rhythmus hast, wirst du niemals weit springen.
Und die Prothese, die du trägst, das ist doch ein Serienprodukt, richtig?
Absolut.
Weil das heißt, alle anderen SportlerInnen, die antreten, tragen die gleiche Beinprothese. Nur du springst damit einfach mal nochmal einen Meter weiter als alle anderen.
Genau, also das sind Serienprodukte tatsächlich. Also das klingt natürlich immer so einfach, wenn ich sage, ich baue die auch selber. Das darf ich gar nicht. Also ich darf natürlich das, was maßangefertigt gebaut ist, was mich quasi mit der Prothese verbindet, dieser Schaft nennt sich das, da wo ich quasi mit meinem restlichen Bein drinstecke, das ist maßgefertigt. Das erzeugt aber nur die Verbindung zur Blade, also zu diesem Carbonteil. Und dieses Carbonteil, das ist ein genormtes Bauteil. Das kann jeder genauso kaufen wie ich. Da machen viele auch ein riesen Geheimnis draus, weil da gibt es einen unterschiedlichen Härtegraden, je nachdem, wie schwer du bist, wie viel Kraft du hast. Bei mir wissen alle meine Konkurrenten, welchen Härtegrad ich springe, weil ich immer sage, das ist kein Geheimnis. Das ist für mich der perfekte Härtegrad. Vielleicht nicht für euch, aber wenn euch das hilft, das zu wissen, was ich springe, bitte, könnt ihr gerne wissen. Da bin ich super offen, weil auch die Diskussion oft aufkommt. Ah ja, du kannst dir selber bauen. Dann sage ich, ja, ich kann den Schaft selber bauen. Aber da steckt nichts an Performance drin. Das ist lediglich die Passform selbst. Die Energie, die kommt aus dem Blade. Und das ist ein Serienprodukt, was man modifizieren darf, aber meine ist nicht wirklich modifiziert, sondern ich habe zwei Löcher reingebaut, man muss das Ding anschrauben und unten ist eine Spike-Sohle drauf und das war es eigentlich. Also auch da wird natürlich viel experimentiert für sich selber, aber letztendlich hat das Produkt jeder andere Athlet auch.
Du hast auch gerade schon jetzt ein bisschen so die Vorwürfe angesprochen, die du, ich glaube, auch schon deine ganze Karriere hindurch bekommst.
Das stimmt.
Du würdest nur so weit springen, weil du diese Blade trägst. Mhm. Was ist dran und was ist daran völliger Bullshit? Ist überhaupt was dran oder ist es reiner Bullshit?
Ja, es ist immer sehr spannend. Also die meisten sehen dann nur mich als Athlet. Und es war damals, ich durfte 2014 das erste Mal bei den Olympischen Athleten antreten, also bei den deutschen Meisterschaften. Und ja, da hat man immer sehr viel auf mich geschaut. Obwohl natürlich es ganz viele Athleten gibt, die mit einer Prothese weit springen. Und wenn wir jetzt über Weltrekord sprechen, über meinen oder auch über die Paralympischen Spiele, da muss man ganz klar sagen, da kann man keinen Vorteil haben, weil alle anderen ja die gleichen Produkte tragen, wie man selber auch. Das heißt, da steckt dann immer noch ein Athlet dahinter. Wenn man jetzt mit olympischen Athleten an den Start geht, da verstehe ich die Diskussion noch ein bisschen eher. Aber auch da ist es so, es gibt, wenn es so einfach wäre mit einer Prothese, so weit zu springen, da müsste es doch viel, viel mehr Athleten geben, die genau diese Weiten springen, also 8,50 Meter und mehr. Und es gibt faktisch keinen anderen. Also es gibt noch zwei Athleten, die schon mal die 8-Meter-Marke übersprungen haben, aber gerade so. Und 8,72 Meter, das sind die noch mehr als einen halben Meter weg. Und das vergisst man dann ganz gerne immer bei so einer Diskussion, dass wenn es so einfach wäre, müsste es ja deutlich mehr geben.
Meinst du, die Menschen vergessen das, weil da so ein bisschen auch Ego im Weg ist?
Das ist ein Riesenthema. Also Ego ist gerade im Leistungssport Wahnsinn. Und auch keiner hätte jemals ein Problem gehabt, wenn ich, weiß nicht, Fünfter, Sechster, Siebter werden würde bei so deutschen Meisterschaften. Und das war damals ja auch das Thema. Ich habe gerade so die Qualifikationsnormen geschafft. Es war ein Riesenaufreger, dass ich starten durfte. Und ich habe schon immer gesagt, weil ich weiß ja auch nicht, wie das aussieht. Also es gibt Studien, wir können es nicht so richtig nachweisen, Vor- und Nachteil. Wir wissen, es ist beides da. Der Nachteil ist im Anlauf. Der Vorteil ist vielleicht im Absprung, dass ich gar nicht irgendwo hingefedert werde, sondern einfach weniger Anlaufgeschwindigkeit verliere beim Prozess des Abspringens. Und letztendlich ist es ja auch völlig egal. Ich habe schon immer gesagt, ich finde es völlig fein, wenn ich getrennt gewertet werde. Ich möchte mich nur mit dem besten Athleten der Welt messen. Ich will denen aber auch nichts wegnehmen. Also für mich ist es völlig fein, ich springe gemeinsam mit denen, kriege dann vielleicht keine Medaille, kriege dann vielleicht nicht irgendwelche Weltrangpunkte, weil die für mich völlig irrelevant sind. Also da bin ich auch völlig fein damit. Aber damals war es so, dass die wollten, dass ich in der Wertung springe. Und ich habe gesagt, gut, dann ist es so. Und es war dann auch schon klar, okay, ja, total tolle Story. Der Sieger des der deutschen Meisterschaften und der Markus, die wollen wir gerne ins Sportstudio einladen. Und dann sind wir gesprungen und im vorletzten Sprung bin ich dann am weitesten gesprungen. Und ich glaube, das war der erste und wahrscheinlich auch der letzte Wettkampf, wo ich ehrlich gebetet habe. Ich saß auf der Bank und mein Konkurrent hat dann seinen letzten Sprung gehabt. Ich dachte, bitte spring einfach weiter als ich. Wenn ich hier heute gewinne, dann geht's ab. Dann wird das richtig Hölle. Und er ist nicht weitergesprungen. Ich habe den Wettkampf gewonnen. Also ich bin zum Sportstudio gefahren und der Zweitplatzierte der deutschen Meisterschaften. Und dann ging's los. Und das war natürlich, die Situation damals war hart. Also es gab, glaube ich, wenig Orte, wo ich mich so unwillkommen gefühlt habe wie damals. Und das ist sicherlich auch, es war neu für alle, also da muss ich auch die anderen Athleten ein bisschen Schutz nehmen. Aber es hat wenig Kommunikation stattgefunden, also auch ein Gespräch davor war nicht gewünscht. Das fand ich so ein bisschen schade. Und deswegen, du hast vorher schon gesagt, das Wort Blade Jumper. Deswegen, ich nenne es gerne Blade Jumper, weil wenn ich sage, ich bin der paralympische Sportler, kein Athlet hat Lust, gegen jemand vermeintlich Schwächeres zu verlieren. Wenn du zum Beispiel sagst, als weiß nicht, Kreisliga, Fußballmannschaft, ne, so richtige Jungsmannschaft, wenn du sagst, boah, wir haben gegen Profis verloren, gegen eine Profimannschaft, dann wird dein Kumpel sagen, ja gut, gegen eine Profimannschaft kann man doch verlieren. Wenn du jetzt aber sagen würdest, ich habe gegen eine Frauenmannschaft verloren, die Profis sind vielleicht, ne, deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel, ich glaube, jede Kreisliga-Mannschaft hätte keine Chance gegen die Mädels, dann würden die sagen, wie, du kannst doch nicht gegen Frauen verlieren. Und das ist ähnlich ein bisschen bei uns. Wenn du gegen den Blade Jumper verlierst, der mit so einer Prothese springt, die hat vielleicht sogar einen Vorteil, ne, so Hightech-Teil, entspannter. Gegen so einen kann man verlieren. Aber gegen den Parasportler oder ich sag's mal noch viel härter, gegen den behinderten Sportler, gegen den darfst du nicht verlieren. Als richtiger Weitspringer darfst du gegen so einen nicht verlieren. Und da kommt das Ego wieder ins Spiel. Und das sehen wir ja ganz oft, ne? Frauen- und Männerfußball, die hätten keine Chance gegen die Mädels. Aber trotzdem, gegen Profis darfst du verlieren und es sind immer noch die gleichen Frauen. Aber auf einmal sagst du, oder es sind immer noch die gleichen Personen, auf einmal sagst du Frauen und auf einmal wird unterstellt, die können weniger gut Fußball spielen. Und das ist halt so schade heutzutage und deswegen finde ich das Blade Jumper auch ein bisschen einfacher und vielleicht auch fürs Ego der anderen ein bisschen angenehmer. Und wenn es den anderen hilft, dann soll es mir recht sein.
Bei dir habe ich das Gefühl, da ist gar kein Ego im Weg. Also wenn du vorhin auch sagtest, du wolltest immer der Beste sein, so als Teenie. Bei dir habe ich das Gefühl, du bist sehr bodenständig, sehr kollegial auch. Ich meine, wenn du ganz transparent teilst, was du trägst und so. Wie kannst du oder wie hast du es geschafft, du fliegst ja buchstäblich. Du hebst vom Boden ab und bist trotzdem bodenständig. Wie kann das sein?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe immer ein sehr gutes Umfeld auch gehabt, die mich immer gut auf dem Boden behalten haben. Und mir macht es einfach Spaß. Also mir macht es auch Spaß, meinen Sport zu entwickeln. Und deswegen bin ich da auch echt offen, was die Technik angeht. Also ich habe mit ausnahmslos jedem meiner Konkurrenten Kontakt. Ich habe mit mindestens jedem schon mal irgendein Video ausgetauscht. Ich kriege auch FaceTime-Anrufe, wenn die gerade bei ihrem Prothesentechniker sind. Spreche mit den Prothesentechnikern, weil sie Fragen haben, wie gewisse Dinge gemacht werden. Ja, es gibt Dinge, die mache ich noch anders. Es gibt sicherlich auch Geheimnisse, klar, die man sich für sich selber rausgefunden hat.
Aber deine Playlist, die verrätst du ja nicht.
Zum Beispiel sowas. Ja. Aber am Ende des Tages versuche ich, da schon transparent zu sein. Und ich will der beste Sportler sein. Ich will nicht der sein, der die beste Technik hat, sondern ich will gewinnen, weil ich der Beste bin und nicht, weil ich die beste Prothese habe. Und das war schon immer mein Ansporn. Und ich möchte meinen Sport auf ein anderes Niveau heben, den Parasport. Und er hat auch einfach über viele Jahre noch ein sehr negatives, noch ein schlechtes Image gehabt. Und genau das möchte ich auch verändern. Und ja, da hilft mir vielleicht auch Diskussion Vor- oder Nachteil. Und ich finde es einfach schön, zum Beispiel bei den ganzen Show-Events, wo es, ne, es gibt auch so Weitsprung-Wettkämpfe in der Innenstadt. Da geht es ein bisschen um Show, um Unterhaltung. Und da ist es total spannend, da werde ich super gerne eingeladen. Weil die Leute sagen, hey, oder die Veranstalter sagen, hey, das ist eine super Show, wenn du springst. Weil du springst weit und das wollen die Leute sehen. Und genau so eine Plattform wünsche ich mir halt für meinen Sport. Ich möchte, dass bei den Paralympischen Spielen, so wie jetzt auch in Paris, die Stadien voll sind. Und dafür müssen wir die Leute begeistern. Dafür müssen wir tolle Leistungen bringen. Und wir wollen, dass die Leute ins Stadion kommen. Nicht, weil sie sagen, ach, ist ja trotzdem toll, dass die Jungs und Mädels da noch Sport machen. Sondern, nee, ich möchte, dass die ins Stadion kommen, weil die einfach Menschen richtig weit springen sehen wollen. Und mindestens genauso weit wie olympische Athleten, vielleicht sogar noch weiter. Und deswegen sollen die ins Stadion kommen. Und nicht, weil sie sagen, ach ja, ist mal ganz nett, uns das mal anzuschauen. Und das ist so ein bisschen meine Mission auch.
Das heißt, im paralympischen Sport gab es auf jeden Fall schon einen Wandel über die letzten Jahre, deiner Meinung nach. Ja. Was, und wenn das jetzt aber trotzdem noch deine Mission ist, wo willst du den Sport noch hinbringen? Ich weiß, ich glaube, ein Ziel von dir sind 9 Meter knacken, oder?
Tatsächlich, ja. Also mein Handy-Hintergrundbild, da ist eine ganz große 9 hinten drauf. Okay. Das versuche ich auch so ein bisschen unterbewusst, was du auch vorher schon am Anfang gesagt hast, dieses Unterbewusste, das ist super wichtig. Deswegen werden ja auch viele Bewegungen im Kopf schon mal abgespielt. Für mich ist es sogar Training, den perfekten Sprung im Kopf durchzuspielen. Und deswegen habe ich auch die 9 Meter auf meinem Handy. Das ist noch so ein Ziel. Und ja, es ist vielleicht auch ein Traum. Also viele sagen, 9 Meter ist, es ist halt, hat noch kein Mensch auf der Welt jemals gemacht, egal unter welchen Bedingungen. Und ich finde es trotzdem ein schönes Ziel, ein spannendes Ziel. Und das würde, glaube ich, auch, ja, das ist einfach so ein Meilenstein, der noch nicht erreicht worden ist. Und das ist definitiv noch eins der Ziele, ja, die, oder vielleicht auch ein Traum, ich weiß nicht, aber Träume dürfen auch ein bisschen unrealistisch sein. Deswegen nehme ich es gerne als mehr ein Traum als ein Ziel. Aber irgendwo ist es beides. Und ja, mein Wunsch ist es, dass auch in Zukunft mehr olympische und paralympische Athleten gemeinsam den Sport machen, dass es da keine großen Unterschiede gibt, dass die Athleten sich auf Augenhöhe begegnen. Und ich habe so einen Wunsch, wie ich mir olympische oder paralympische Spiele vorstelle. Es sollte nicht unbedingt eine Veranstaltung sein, aber die Veranstaltungen sollten näher zusammenrücken. Es ist zwischen der olympischen und paralympischen Spiele, da sind meistens so 2-3 Wochen Pause. Und ich würde mir wünschen, dass die nicht mehr existiert, dass das olympische und paralympische Logo koexistieren kann bei beiden Veranstaltungen und dass nach den Olympischen Spielen eine große Veranstaltung gemacht wird und die Olympischen Spiele werden beendet und die Paralympics werden gestartet in einer Veranstaltung. Und da habe ich so den Traum, dass irgendein verdienter Athlet quasi zum Olympischen Feuer geht und in so einem Staffelstab, den kennen wir alle von den Bundesjugendspielen, so einen Staffelstab nimmt, das Olympische Feuer symbolisch quasi ausmacht, im Staffelstab hat. Und dann geht's runter auf die Bahn. Und wir haben 8 Bahnen. Und ich stelle mir vor, 8 Bahnen, 8 Nationen, jeweils 2 olympische, 2 paralympische Athleten. Und wir machen einen Staffellauf. Also, es sind 400 Meter einmal im Kreis, 2 olympische, 2 paralympische. Heißt, jeder läuft 100 Meter. Diese Staffel gibt's ja, so eine Mixed-Staffel. Und dann der Sieger dieser Staffel, die 4 Athleten, die dürfen dann das Feuer wieder entzünden. Und dann heißt es geht weiter. Und das würde ich mir so symbolisch wünschen, dass wir so uns einfach ein bisschen näher kommen.
Ich krieg gerade fast ein bisschen Tränen in den Augen, weil du das mit so einer Euphorie erzählst und ich gerade auch ein bisschen Gänsehaut dabei bekommen habe, weil ich mir das auch einfach ein sehr schönes Bild vorstelle. Ich war letztes Jahr auch in Paris, genau zwischen diesen Olympics und Paralympics, und habe auch gedacht, warum liegen da 2 Wochen zwischen? Deswegen, ich denke gerade so, wow, also wann sind die nächsten Spiele? Japan? Nee, wo ist
LA.
Das nächste?
L.A.,
guck mal, ich 20, bin ganz weit.
28, genau, das sind die nächsten Spiele. Und ja, ich habe die Idee schon oft kundgetan. Ich finde es einfach schön. Ich würde mir genau das wünschen. Das würde keinem in die Quere kommen. Wir hätten trotzdem 2 separate Veranstaltungen, die allen Athleten die entsprechende Bühne auch geben, ne? Und dass da auch keiner hinten runterfällt. Aber wir sollten zusammenrücken und das würde ich mir schon wünschen, dass es da einfach so eine Mixed-Staffel gibt. Und sowas gibt es heute noch nicht. Und das würde doch auch den Trainingsalltag verändern. Das heißt, jede Nation würde doch auch dafür sorgen, dass ihre Mixed-Staffel, also 2 olympische, 2 paralympische Athleten, auch gemeinsam trainiert. Das heißt, wir würden uns hier in Leverkusen treffen, wir würden gemeinsam trainieren. Das bringt doch olympische und paralympische Athleten auch näher zusammen. Und nicht nur der symbolische Wettkampf, sondern auch, was im Hintergrund passiert, weil alle wollen das Rennen gewinnen.
Ja.
Das, was im Hintergrund passiert, würde doch sowas Schönes für die nächsten Generationen ja, bewirken. Also ich finde auch den Hintergedanke, ne, dass man gemeinsam trainiert, einfach so wahnsinnig schön. Und das wird in vielen Vereinen auch schon gelebt, aber einfach noch nicht in allen. Und das würde ich mir schon wünschen, dass das in Zukunft deutlich mehr gemacht wird. Weil ein olympischer Athlet trainiert genauso wie ein paralympischer Athlet. Wir haben ein paar Dinge, die wir vielleicht anders machen müssen. Aber letztendlich müssen wir genau den gleichen Umfang machen. Und für mich war es auch nie eine Ausrede. Also meine Trainerin, du hast sie vorher kennengelernt, die Steffi Nevis. Die Sportfans kennen sie vielleicht noch, auch selbst Speerwurf-Weltmeisterin. Und die hat mich, als ich das erste Mal hier war, genauso behandelt wie jeden anderen auch. Und im Kraftraum musste ich Übungen machen, wo ich mich extrem doof angestellt habe. Wirklich, also richtig bescheuert. Und sie hat gesagt, es ist mir egal, jeder stellt sich doof an beim ersten Mal. Und die Prothese war nie ein Thema. Also sie hat gesagt, jeder stellt sich doof an und erst wenn du das 5, 10 Mal machst und wir dann merken, dass die Prothese vielleicht eine andere Bewegung erfordert, dann können wir es umstellen. Aber nicht sofort. Ich behandle wie jeden anderen auch. Und das fand ich immer sehr schön. Und ich glaube, das war auch wahnsinnig wichtig für meine Entwicklung. Also es gab nie eine Ausrede, dass ich irgendwas wegen der Prothese nicht kann, sondern ja, irgendwann musstest du da vielleicht was anderes machen, aber nicht unbedingt schlechter.
Wenn du da fliegst, was ist das für ein Gefühl? Spürst du die Schwerkraft überhaupt noch? Hast du einen Gedanken? Oder geht das so schnell? Wie lange bist du eigentlich in der Luft? Das muss ja irre schnell sein. Du läufst 40 Meter, richtig? Dann kommt der Absprung. Dann fliegst du deine 8,70 Meter. Springst, fliegst, schwebst. Ich weiß es nicht. Gibt es da noch Schwerkraft? Hast du einen Gedanken? Wie fühlt sich ein Körper an?
Du hast es auch am Anfang schon sehr schön gesagt. Das ist eine Bewegung, die in dir drin ist. Und du kannst sie natürlich bis zum gewissen Punkt steuern, aber das muss ein Automatismus sein. Und die besten Sprünge sind meistens, wenn ich nicht viel nachdenke. Das ist wirklich ein Automatismus. Also es gibt ganz wenig Dinge, über die ich mir Gedanken mache. Und ich erkläre es auch ganz gerne meinem Trainingspartner so. Der ist viele Jahre jünger als ich, steht noch am Anfang seiner Karriere. Und er fragt mich auch ganz oft nach so Bewegungen, was ich mir dabei denke in diesem Moment. Und ich habe gar nicht so klare Gedanken im Kopf. Ich habe ein Bild im Kopf, wie es aussehen muss. Und an diesem Bild orientiere ich mich. Weil ich kann ja nicht alles mir merken. Ich mache das, jenes, Arm, Bein, hier, abspringen, Hüfte ranbringen. Das kann ich ja gar nicht. Das geht viel zu schnell. Also ich bin weniger als 1 Sekunde in der Luft. Das muss ein Automatismus sein. Deswegen habe ich eher ein Bild, einen Ablauf im Kopf. Und deswegen ist das mentale Training, also das auch mal durchzuspielen im Kopf, das ist so unfassbar wichtig, weil genau das ist das, wo ich auch lernen kann. Also allein das im Kopf durchzuspielen, wie soll es aussehen, wie muss es sich anfühlen. Und du merkst schon, ich mache gerade meine Augen zu, weil ich mich da gerade reinversetze und habe schon so eine Bewegung im Körper auch drin. Und genau das ist es auch. Also das ist super, super wichtig. Und das sind Automatismen, die man natürlich über viele Jahre sich antrainiert. Und ich glaube, es würde es zu kompliziert machen, wenn du auf einzelne Faktoren achtest. Es ist eher so ein Bild. Und wenn du was korrigieren möchtest in deiner Technik, dann musst du dein Bild des Springens verändern. Das ist zumindest meine Methode.
Gehört zu deinem Bild dann auch die Zahl, die 9? Also stellst du dir die auch visuell nochmal vor? Oder ist dieses Bild wirklich, so ist der Absprung, so fliege ich? Die Landung stelle ich mir, by the way, gar nicht so schön vor. Können wir kurz auch nochmal über die sprechen?
Ja, die kann schon mal hart sein tatsächlich. Ja, also wenn da was auch beim Absprung nicht ganz so gut läuft. Und auch da sind wir wieder bei der Prothese. Ich kann die halt nicht so fein nachjustieren wie so ein Sprunggelenk. Dann macht die halt auch mit mir so ein bisschen, was sie möchte. Ja, es gab schon mal sehr harte Einschläge. Auch das gehört natürlich dazu, also dass man dann auch den Sand überall hat, auch im Mund. Also es gibt schon auch wilde Landungen und ja, diese 9 Meter, ich habe ein Bild im Kopf, wie ich die springe, tatsächlich. Also ich habe das Bild im Kopf, wie ich dann aufstehe, wie ich merke, das war er, wie ich dann, ich weiß genau, wie das aussehen muss. Dann gehe ich und sehe schon, na, die halten das Maßband an und ich sehe die magische Marke 9 Meter. Und die ist, die ist auf jeden Fall hinter der Marke, wo ich denke, das muss drüber gewesen sein. Also ich habe schon, wie in so einem Film, habe ich das schon ganz klar im Kopf, wie das aussehen muss und wie es aussehen wird hoffentlich. Und auch das ist wichtig. Also ich glaube, du musst dir das schon auch vorstellen oder auch vorstellen können. Ich glaube, wenn du es nicht vorstellen kannst, wirst du es niemals erreichen können. Und das hat tatsächlich meine Trainerin das erste Mal gemacht. Ich habe mich nie getraut, die Zahl in den Mund zu nehmen. Und nachdem ich die 8,72 gesprungen bin, hat mich meine Trainerin in die Hand genommen und hat gemeint, guck dir an, wie du gelandet bist. Und die Landung war eine Katastrophe. Ich habe wirklich wahnsinnig viel verschenkt, also viel Zentimeter verschenkt bei der Landung. Und haben wir beide gesagt, es ist machbar. Es ist theoretisch machbar, noch weiter zu springen und dann sind die 9 Meter nicht mehr außer Reichweite. Und sie hat mir dann irgendwann 2-3 Wochen später einen Link geschickt von dem Interview, was sie gegeben hat. Und völlig kommentarlos, ich klicke auf den Link und lese Steffi Nerius traut Markus 9 Meter zu. Und ich so, das hast du nicht gesagt. Und seitdem werde ich damit konfrontiert und sie hat zu mir gesagt, hey, du musst das Kind beim Namen nennen. Und seitdem tue ich das und da hat sie vollkommen recht und seitdem habe ich auch ein ganz klares Bild, wie das aussehen wird, wenn ich die 9 Meter springe. Und ja, ich glaube auch, dieser Glaube daran ist unfassbar wichtig, weil am Ende des Tages, auch beim Wettkampf ist es so, alle sind fit, aber der Kopf entscheidet und man gewinnt mit dem Kopf am Ende des Tages.
Der Glaube daran, an sich selber natürlich und dann aber auch, und ich glaube, das ist ja auch was so toll ist, dass du einfach anderen ja auch zeigst, was möglich ist, weil in der ganzen Sportgeschichte, es gibt doch immer wieder diese Peaks, wenn jemand auf einmal einen Rekord schafft, schaffen es danach ganz viele andere auch noch. Das ist bei dir jetzt nicht bisher der Fall gewesen, aber es ist doch immer dieses so, wenn man sieht, boah, das kann ein Mensch schaffen, so, dann schaffe ich das vielleicht auch. Deswegen jetzt, dass du dir deine 9-Meter-Marke vornimmst, ich meine, vor dir hat es noch nie jemand geschafft, aber du hast schon so viele andere Sachen geschafft. Das ist ja eigentlich auch nochmal so ein wow.
Total. Also ich erwische mich da auch selber immer. Es gibt so 2 Mindsets irgendwie in mir. Das eine sagt so, das ist unmöglich. Ey, du bist einer von vielen Sportlern. Es gab schon unfassbar großartige Athleten auf dieser Welt. Auch der Weltrekord, ne, von Mike Powell, 8,95 Meter, der olympische Weltrekord. Oder Carl Lewis, das sind so die absoluten Größen unseres Sports im Weitsprung. Und dann gucke ich mir einen Wettkampf von denen an und ich liebe mir das, den Wettkampf von denen anzugucken, als der Weltrekord gesprungen oder gebrochen wurde. Und das ist für mich auch so eines der geilsten Videos, das packt mich total. Und dann denkst du dir so, wenn die es nicht geschafft haben, was erlaubst du dir das überhaupt, ne, dir in den Kopf zu setzen, dass das vielleicht ein Ziel sein könnte? Und dann hast du so ein Training wie heute und du weißt, oder du denkst dir, das ist unmöglich. Wie soll ich denn jemals an die 9-Meter-Marke rankommen? Und hatten wir im Trainingslager einen Sprung dabei, wo ich aus einem kurzen Anlauf, also nicht die 40 Meter, sondern deutlich kürzer, auf einmal einen Sprung hatte, der so unfassbar weit war. Und dann landest du spürst es sofort, du misst das Ding aus. Da stehen 8,50 Meter und denkst so, verdammt, das ist machbar. Das ist machbar. Wenn aus einem kurzen Anlauf so eine Weite möglich ist, dann kann ich aus einer maximalen Geschwindigkeit, ich kann 9 Meter springen. Und das ist so eine Wellenbewegung. Manchmal glaubst du dran, manchmal nicht. Und ich glaube, du musst einmal mehr dran glauben, als nicht dran glauben. Und auch das gehört dazu. Und dann sind wir wieder bei den Emotionen. Dann vielleicht passiert das mit dir und du merkst so, das ist eigentlich unmöglich. Und dann gibt es den Moment, wo ich merke so, Blödsinn. Ne? Und dann grinse ich und denke so, mein erster Impuls ist gerade, das ist nicht machbar. Doch, es ist machbar. Also auch dann sich selber dann zu korrigieren, weil der erste Impuls heißt dann sofort, unmöglich, hat doch keiner geschafft, du schaffst es auch nicht. Und dann gibt es dann doch so Momente, wo du denkst so, warum nicht? Irgendeiner muss es doch mal machen. Und es wird einen geben, es ist eine Frage der Zeit, wann einer 9 Meter springt. Wäre doch cool, wenn du es bist. Und warum nicht du? Und das sind dann schon, das ist total spannend, also auch was mit einem da passiert. Ich glaube, da könnten wir noch 3 Stunden weiter quatschen, aber das ist super spannend und da lernt man auch jeden Tag dazu tatsächlich, ja, wie man mit solchen Situationen oder mit so einem Mindset dann auch arbeitet.
Ist das auch ein Tipp, dieses einmal mehr dran glauben, dass man schafft? Ist das ein Tipp, den du auch Menschen mitgeben würdest, die jetzt vielleicht am Anfang stehen und Ähnliches erreichen wollen wie du? Oder hast du noch abschließend einen anderen Tipp?
Ja, es gibt, glaube ich, nicht den einen Tipp. Mein Motto ist ja auch immer so, lass dich nicht behindern. Und das hat ja gar nichts mit meiner eigentlichen Behinderung zu tun oder mit meinem Handicap. Und ich hasse das Wort Behinderung sowieso. Aber das geht darum, dass man sich einfach keine fremdgesteckten Ziele oder Grenzen auferlegen lassen sollte. Und mir ist das ganz oft passiert am Anfang. Mir wurde ganz oft gesagt, was ich kann oder was ich nicht mehr kann oder was ich besser lassen soll. Und das habe ich Gott sei Dank nie wirklich geglaubt. Wenn einer zu mir gesagt hat, das geht nicht, war es für mich die größte Motivation, genau das zu tun und die allergrößte Befriedigung, genau das zu erreichen. Wenn es mir einer gesagt hat, du darfst nicht weiterspringen, du kannst nicht weiterspringen als ein olympischer Athlet. Großartig. Es macht tierisch Spaß, weiter zu springen als olympische Athleten. Und für mich war das so eine Motivation. So, doch, ich kann 8 Meter springen. Und ich kann weiter springen als die. Und dann war so der deutsche Rekord, der ist auch schon über 30 Jahre alt, 8,54 Meter von einem olympischen Athleten. Dann war das so mein Ziel. Und dann springe ich auf einmal 8,72 Meter und denke so, okay, what's next? Also wirklich so, sich auch nichts von sich selber auch nichts auferlegen zu lassen, so, hey, du schaffst es ja nicht weiter zu springen. Doch, vielleicht. Vielleicht schaffst du es weiter zu springen. Also auch sich selber nicht, ne, sich nicht behindern zu lassen von anderen, aber auch nicht von sich selber. Weil auch das passiert. Wir trauen uns oft weniger zu, als wir vielleicht imstande sind zu leisten. Und ja, da musst du auch natürlich ein bisschen an dich glauben. Das klingt immer so einfach. Aber auch selbst bei mir ist es so. Manchmal tue ich es, manchmal nicht. Aber du musst es einmal mehr tun, als du es nicht tust.
Und ich glaube auch einfach jetzt mit dir zusammen an die 9 in L.A. Ich habe es heute gelernt. L.A. wird es sein.
Ganz genau.
Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich hätte, glaube ich, jetzt noch Stunden weiter erzählen können. Aber genau, einfach vielen Dank.
Danke dir. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Und auf dem Weg nach L.A. beziehungsweise was Markus alles noch macht und wie er trainiert. Er zeigt auch viel immer als The Blade Jumper auf Instagram. Das verlinke ich euch natürlich in den Shownotes und auch nochmal ein Video, wie er so weit springt, weil vielleicht habt ihr schon das Gefühl mitbekommen und konntet euch das vorstellen, aber guckt es euch bitte, bitte an. Mich findet ihr auch auf Instagram unter iamtabeasophia und da könnt ihr mir gerne schreiben, Anregungen, Feedback, Lob, Fragen. Alles ist drin, alles ist möglich. Ich freue mich auf die folgenden Folgen bis in 2 Wochen, weil das ist übrigens neu in dem Podcast, jeden 2. Mittwoch. Ich lasse mir jetzt immer ein bisschen mehr Zeit mit den Folgen. Alles klar, ciao!